Ich nehme schon auf.
Was? Das kam aber überraschend. So wie diese Folge. Hallo und willkommen zur 117. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle x Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit unseren persönlichen Erfahrungen, einem Code der Woche, einem No-Code der Woche und einem Thema der Woche. Und wir steigen direkt gleich mal ein.
Mit dem Datum.
Mit dem Datum,
ja. Heute ist der 19. März, ein Dienstag, 2024. Wir haben jetzt auch schon wieder länger nicht aufgenommen. Aber ja, wir haben, ja, wir starten gleich mit Feedback und Rückblick. Wir haben einen Kommentar gekriegt oder ein...
Das ist schon ein Kommentar, glaube ich.
Ja, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Und zwar, willst du vorlesen?
Ja, ich will vielleicht nicht vorlesen, sondern vielleicht mal paraphrasieren. Wir hatten gesprochen über Frameworks und der Kommentar war, dass Blazor Server viele der Probleme lösen würde, die Quarkus nicht löst. Nämlich das .NET Framework Blazor. Ich bin ja kein so ein großer Freund davon. Wie geht's denn dir, Lukas, damit?
Boah, ich muss auch sagen, also ich bin insgesamt kein großer .NET-Fan, vor allem, weil ich die Docs auch einfach unglaublich beschissen finde.
Das also, fängt schon an, als ich wüsste jetzt nicht mal, wie ich damit anfangen soll.
Ich finde halt nie irgendwas. Geh mal auf dieses .NET-Core Webseite, wo man dann irgendwie so einen Webservice schreiben kann und das ist so, ja, und wie hätte ich jetzt eine Datenbank? So,
genau, und dann gibt's da halt absolut keine Informationen dazu.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es Leuten, die jetzt nicht so in dieser Java-Welt groß geworden sind, wahrscheinlich genauso geht. Also, wenn ja. Man jetzt nicht irgendwie so komplett mit seiner Nase auf Quarkus gestoßen wird, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, da aber, irgendwie.
Weißt du, dann kann man sich aber auch einfach die, also wenn man Quarkus kennt, ist es wiederum relativ einfach, weil die halt, also bessere Doku gibt es eigentlich fast gar nicht.
Das ist richtig. Und vor allem auch bessere Guides gibt es nicht. Also man kann letzten Endes ja, ich weiß nicht, ob wir das können wir heute vielleicht auch nochmal verlinken, irgendwie als Code der Woche oder No-Code der Woche. Es gibt eine ultra geile, so ein Tutorial-Guide von Quarkus, wo man sich selber zusammenklicken kann, was man lernen möchte. Und dann wird einem so ein persönliches, individuelles Tutorial zusammengestellt. Das ist ultra geil. Ja. Und also da ist das, was ich jetzt hier gerade auch wieder sehe, in dem Link meilenweit von weg. Also ich klicke da irgendwie drauf und ich habe keinen Plan von was ich hier lese, was es soll und was es macht.
Ja, finde ich halt auch alles ein bisschen kacke. Und da kann ich vielleicht auch nochmal ein Feedback und Rückblick vorziehen, was mich letztens beschäftigt hat. Und zwar habe ich nach dem besten Webstack gesucht, den es gibt.
Und den hast du gefunden?
Ich bin mir noch nicht sicher. Also, ja, das ist natürlich Clickbait, sagt man ja so schön. Es gibt keinen besten Stack.
Hast du schon einen Medium-Artikel drüber?
Ja, ich müsste, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich da nicht tatsächlich mal einen Blogartikel oder so drüber schreibe. Aber ich war auf der Suche, mal wieder meine Webseite neu zu schreiben.
Ja, was das man halt so macht, ne?
Richtig, aber es ist auch einfach, es macht auch Spaß, ne? Einfach neue Sachen auszuprobieren und dann zu gucken, wie geil sich das anfühlt, ist halt schon ganz cool. Und da habe ich nach einem guten Stack gesucht und ich dachte mir, ey, es ist doch jetzt so, WebAssembly ist ja jetzt schon ein bisschen draußen, jetzt gibt ja auch noch Sachen außerhalb von Java und wir hatten ja in letzter Folge auch nochmal drüber geredet, es kann doch nicht so sein, dass Quarkus da einfach das beste Framework ist, was es gibt.
Es ist aber so.
Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und was der tiefste Punkt ist, den man quasi erreichen will, ist einfach ein großes Ökosystem. Und ein großes Ökosystem ist gleich das Alter der Sprache quasi und die Adoption von der Sprache, das ja definiert, wie groß das Ökosystem
ist. Oder wie groß das potenzielle Ökosystem ist, das ja ein Framework erschließen kann. Weil wenn es keinen JDBC-Treiber gibt oder anders keinen Datenbanktreiber gibt, den man integrieren kann in ein Framework, dann gibt es den halt im Framework nicht.
Ja, und Dann habe ich mir halt sowas angeguckt wie Go und Rust, weil das sind ja die New Kids on the Block. Und man merkt halt, das sind halt die New Kids on the Block. In Go und Rust ist man aber auch nicht so, die wollen alle kein Framework. Also so wie ich das auch aus Reddit und so rauslese, ist es halt, die wollen nicht so ein fertiges Framework, wo man einfach sagen kann, ey, ich pick mir dann die Sachen hier raus, das macht alles das Framework für mich und ich schreibe dann nur noch die Business Logic. Das wollen die nicht. Was die wollen ist, ich suche mir hier diese Library raus, diese Library, diese Library, diese Library und mische die dann alle zusammen und mache dann irgendwie meine eigene Suppe. Klar, das ist auch ein Weg, wie man das machen kann. Aber ob das dann so geil ist und ob ich mir dann vertraue, dass ich den besten Code schreibe, wenn es aber auch Frameworks gibt, die das halt schon seit Jahren machen, weiß ich nicht.
Ich glaube, was da eine ganz große Rolle dran spielt, ist, dass die Leute, die Go und Rust entwickeln, die wollen entwickeln. Also ja. Da ist ja nicht das Ziel, sondern der Weg, dieses Programmieren ja. An sich. Also deswegen gibt es ja auch diese ganzen Reimplementierungen von Rust. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es gibt viel zu wenige Ideen, um alles irgendwie in Rust zu implementieren.
Ja, ich weiß es auch nicht. Aber dann dachte ich mir, okay, Go und Rust sind zu jung. Dann gucke ich mir doch ältere Sprachen an. Was gibt es da?
Python, PHP.
Richtig, Python, PHP. Und dann stellt man halt auch wieder fest, die sind halt auch einfach nicht statically typed. Das sind halt diese richtig, richtig popular languages, Python, JavaScript, PHP, sind alle dynamically typed.
Weil aus irgendeinem Grund irgendjemand mal gedacht hat, es sei einfacher, nicht zu typisieren. Ich verstehe das,
also in meinem Kopf macht es auch nicht.
Keinen Sinn.
Bei mir auch nicht, weil ich würde niemals für eine richtig große Produktions-App oder eine Rock-Solid-App eine Sprache wählen, die mir in der Runtime sagt, ja, type undefined on property bla 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 is not defined oder irgendeine Scheiße. Das will ich einfach nicht. Ich will eine statically typed language und dann ist das Ganze schon deutlich schwieriger. Ja? Dann hast du, also wenn man jetzt mal sagt, okay, ich nehme C und C++ außen vor, weil, ja, obvious reasons. Dann gucke ich mir halt an, was gibt's da? Java, C-Sharp.
Und TypeScript.
Ja, aber am Ende ist TypeScript auch nur JavaScript.
Genau, und es ist so. Vor allem auch zu jung, als dass ich da ein Ökosystem entwickelt haben könnte.
Ja, das weiß ich nicht, weil ich meine, das ist schon viel interoperable zwischen JavaScript und TypeScript. Ja, und das sehe ich schon, aber ich will auch einfach kein TypeScript schreiben, weil am Ende habe ich dann trotzdem undefined Scheiß oder trotzdem any irgendwo drin oder trotzdem irgendwie, ah fuck, diese Library macht dann doch kein TypeScript oder es ist einfach Kacke und das will ich einfach nicht. So, und dann bin ich wieder zurückgekommen auf Java, weil ja, es ist halt einfach so. Ich habe mir dann auch nochmal Erlangen angeguckt. Hier mit,
stimmt, ja.
Mit, was ist da neu rausgekommen? Gleam. Ich glaube, Gleam ist jetzt so eine neue Sprache, die auch auf der Erlang VM basiert. Und was gibt's da noch? Ruby? Ist Ruby on Erlang? Ich glaube, oder?
Nee, Ruby ist eine eigene Programmiersprache tatsächlich. Also Ruby on Rails. Und das hätte ich jetzt tatsächlich auch nochmal vorgeschlagen, ob du dir das angeschaut hast. Weil das war so zu meiner Jugendzeit ein so der große Platzhirsch, der große Hype, aber auch nicht typisiert. Nicht
typisch. Genau. Und das will ich halt nicht. Ich glaube, ich habe dann auch mal nach Ruby geguckt, weil das ja eigentlich auch schon ein großes Ökosystem hat, weil es so alt ist. Aber ja, es ist halt keine statically typed language. Und genau deswegen bin ich dann wieder auf Java gekommen. Und wenn man in Java aber ist, dann ist Kotlin nicht so weit. Und bin jetzt auf Kotlin gelandet, dachte dann, okay, dann gucke ich mir mal an, was für Frameworks gibt es für Kotlin. Ja, und da sieht man, glaube ich, wieder, entweder ist es halt, ja, Kotlin ist halt auch einfach zu jung, als dass es da wirklich so einen.
Ja, es gibt halt keine Adoption für, weil jeder an der Universität Java lernt und damit groß geworden ist.
Und dann macht man halt Java.
Kein Need dafür gibt. Und Kotlin ist an vielen Stellen vielleicht doch besser und letzten Endes ist es ja auch so ein bisschen so ein Homegrown-Ding von JetBrains. Die haben das ja hauptsächlich forciert. Und ich glaube, wirklich abgehoben hat es außerhalb von einer kleinen Android-Bubble vielleicht nicht.
Ja, ich glaube, also die Adoption ist, glaube ich, auch nicht so hoch. Aber ich muss sagen, die Development Ergonomics, die du da drin hast, die Coding Ergonomics, sind halt geil.
Ja, das ist schon fein.
Das ist halt so
geil. Aber du kannst
da
auch Mix and Match, du kannst da auch Komponenten oder einzelne Libraries in Kotlin schreiben und die dann als Maven-Pakete anbieten.
Genau das mache ich, Markus. Und zwar, was ich mir dann dachte, ich will kein JavaScript, ich will kein Frontend-Code schreiben, weil JavaScript ist kacke und Dynamic, ich glaube, ihr versteht das Pattern, Dynamically Typed, ich mag das einfach nicht. Ne? Ihr könnt von mir aus, schreibt alles von eurem Code in Python oder was weiß ich, dann seid ihr 10-mal langsamer als irgendwas, was ich da in Kotlin dann nativ kompilieren kann. Boom. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie mache ich das in Kotlin, ohne Frontend-Code wirklich zu schreiben, ohne einen Framework wie Next.js, Nux.js oder SvelteKit oder so. Und da gibt es ja, also ich meine, das Konzept ist wirklich uralt. Hypermedia ist verdammt alt, also fast so alt wie der Browser, weil damit funktioniert der Browser. Aber da hat sich im letzten Jahr, gab es einen relativ großen Hype, also wenn ihr zum Beispiel The Primogen verfolgt, über HTMX. Früher hieß das noch Intercooler.js und das ist einfach die Möglichkeit, also das ist quasi eine Extension für HTML und macht Hypermedia wirklich zur Engine von eurer Applikation. Das heißt, ihr könnt dynamisch euch Templates quasi vom Server holen und die werden dann ersetzt in eurer Webpage.
Es ist so ein bisschen wie das, was man früher Ajax genannt hat, aber nicht limitiert auf einzelne besonders aufgezeichnete Elemente, sondern letzten Endes
auf
alles. Also das gesamte HTML kann substituiert werden.
Richtig. Und anstatt dass ihr dann einen Frontend habt, was mit JavaScript, das JSON entgegennimmt, aus dem JSON dann irgendeine Logik rausnimmt und damit dann das HTML rendert, skippt ihr diesen Step, dass ihr von dem Server JSON runterschickt, sondern schickt vom Server einfach HTML runter.
Genau, und dieses HTML wird dann substituiert und ersetzt dann ein entsprechend ausgezeichnetes oder aus verattributiertes Element in eurem HTML.
Genau, und HTMX ist wirklich mächtig. Also man denkt sich, okay, Substitution ist so das eine, aber man kann da wirklich unglaublich viel machen. Geht einfach mal auf htmx.org, guckt euch die Examples an und ihr werdet sehen, was damit alles möglich ist. Man braucht nicht unbedingt so ein Client-Side-Framework, um so eine Webpage zu machen. Ich meine, ja, PHP, wie viel Prozent des Internets basiert noch auf PHP? Ich glaube, über 50%.
Das vor allem hauptsächlich an WordPress liegt, also
ja,
jedes 0815 Ding ist halt ein WordPress.
Ja, und ja, ich muss sagen, ich benutze jetzt die Kotlin DSL, um HTML zu erstellen, was übrigens auch nochmal mega geil ist, also man schreibt da wirklich so syntaktisch einfach H2, geschweifte Klammer auf und dann in der H2 machst eine Div rein oder so und das sieht tatsächlich ziemlich cool aus, du schreibst dann kein echtes HTML, aber bist dafür TypeSafe.
Du meinst die TypeSafe Builders von Kotlin?
Nee, Kotlin X HTML quasi. Das ist so eine Library, die eine HTML-DSL bereitstellt. Und da müsste irgendwo so ein Kotlin-Link kommen. Ja, das
ja,
ist
verstehe,
es, glaube
okay.
Ich. Genau.
Ja.
Und da hast du dann wirklich so. Am Ende sind es einfach nur Functions, die aufgerufen werden und dann kann man mit so Bilder-Patterns sich diese HTML zusammenstellen, bloß dass es nicht so ein hässliches Bilderpattern ist, wo man dann tausende Methoden aneinander reiht.
Genau, sondern, das hatte ich gerade eben gesehen und das sah schon ein bisschen ugly
genau,
aus.
Genau, und das ist hässlich. Ja. Aber hier hast du tatsächlich nestet dir dein HTML zusammen, so wie XML quasi, aber nur in Kotlin. Und das Geile ist halt, du kannst es auch extenden, weil in Kotlin kann man einfach Objekte, also Klassen extenden und die DSL weiter extenden. Das heißt, wenn du HTMX-Attribute zum Beispiel an deine Dinger dranhängen willst, dann kannst du das einfach selber dir entwickeln, so wie du das haben möchtest. Und das ist tatsächlich ziemlich geil. Ich habe da jetzt noch nicht viel gemacht, aber ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen ausprobiert. Und als Framework dahinter benutze ich Quarkus.
Klassiker.
Ja, weil es ist einfach das beste Framework. Und Quarkus hat halt Kotlin-Support. Und ja, jetzt benutze ich quasi Quarkus mit Kotlin und Tailwind, um meine Web-App zu machen. Und diesen Stack nenne ich Cute Kitty.
Und es hat nichts mit den Anfangsbuchstaben des Stacks zu tun?
Doch, und zwar schreibst du quasi das Q von Quarkus,
ja,
das T von Tailwind und dann nimmst du die Endung von Kotlin-Files, ist immer KT, okay, und deswegen ist es dann Cute Kitty.
Okay, ja. Es
oh ja. Mir ist kein besserer Name eingefallen.
Ja, ist okay, aber es ist, man kann es sich wenigstens merken.
Genau, aber so nenne ich den Stack. Und ja, ich werde damit jetzt etwas experimentieren und vielleicht seht ihr irgendwann einen kleinen POC von mir.
Und einen Blog-Eintrag und dann bist du für 10 Sekunden bei Hacker News auf Seite 1.
Ja, ja. Nee, ich werde jetzt der neue Primogen und mach jetzt YouTube.
Ja, ich bitte darum.
So relativ lange Eskapade, es tut mir leid, aber ich wollte darüber reden.
Ja, war sehr spannend. Also wenn du da mal ein POC ready hast, dann lass ihn rüberwachsen, dann schaue ich den auch mal an.
Yep.
Kommen wir zum nächsten Feedback und Rückblick. Ich habe in meiner Band hier im Pfaffenhofen gespielt und du hast dankenswerterweise das Merch gemacht.
Oh ja.
Und tatsächlich viel verkauft auch.
Ja, tatsächlich.
Also danke
ein
an alle.
Rekord aufgestellt.
Und das, obwohl wir nur 5 Shirts oder so noch hatten. Also schon ordentlich, also an Anzahl der verkauften Items war es tatsächlich Rekord. Long story short, wie hast du denn unsere EC oder unsere digitalen Cash-Geschichten gemanagt?
Über SumUp.
Ja, SumUp ist eine Firma, ein Startup, welches relativ günstige, also so im Bereich 30 bis 100 Euro, EC-Karten, also Electronic Cash, Lesegeräte anbietet. Die haben dann so, die lassen sich verbinden mit einem Tablet oder mit einem Telefon, mit einem Smartphone und dann kann man damit digitale Bezahlungen annehmen. So, und was du nicht mitbekommen hast, Lukas, ist, dass das Gerät, das du hattest, eigentlich nur mein Fallback-Gerät ist.
Oh.
Denn eigentlich habe ich einen SumUp Solo, der so.
Stimmt, den habe ich aber schon mal gesehen, als du den gekauft hast, glaube ich.
Und jetzt pass auf, ich habe den gebootet und dann kommt eine Meldung und diese Meldung sagt, dieses Gerät ist dauerhaft kaputt, bitte kontaktieren Sie den Support.
Was?
Ja. Und dann rufe nicht an, sondern ich chatte mit dem Support. Die haben dann so einen Support-Chat und die sagen dann, ja, das passiert aus Sicherheitsgründen, wenn entweder eine physikalische Beschädigung von dem SumUp vorliegt,
aha,
was nicht der Fall war, oder wenn der SumUp so tiefenentladen wurde, dass man nicht mehr erkennen kann, ob der ROM geflasht wurde.
Wow, wie dumm ist das denn? Also ich meine, ich verstehe den Security Concern.
Genau, und jetzt wollte ich da mal ein bisschen diskutieren. Also erstens, ich musste einen neuen kaufen tatsächlich. Also
was?
Das war dann in der nicht mehr eine Garantie. Wenn das innerhalb vom ersten Jahr passiert, dann kriegt man wohl noch einen neuen. Aber
also
es waren,
das ist ja wohl frech.
Ja, genau. Es waren tatsächlich 13, 14 Monate. Ich muss dazu sagen, es war nicht mein privates, sondern das ist der vom CVDM, den ich mir einfach ausgeliehen habe. Und wir mussten dann tatsächlich vom CVDM jetzt einen neuen kaufen, weil der SumUp tiefenentladen bei mir im Keller lag und die Software offensichtlich nicht mehr in der Lage war, ihre eigene Sanity ausnahmslos festzustellen. Und deswegen geht er kaputt.
Wie dumm ist, also sorry, wenn du so ein Produkt auf den Markt bringst, dann muss es irgendeine Möglichkeit geben.
Naja, die offizielle Möglichkeit ist,
die, dass neu zu kaufen.
Nee, dass ich das Ding halt jetzt alle 3 Wochen einmal an Strom anschließen muss.
Na, ja, aber, also.
Ich find's auch scheiße, natürlich. Also es kostet ja, irgendwie 90 Euro oder so. Also das ist ja auch nicht wenig.
Das ist doch
eine
Frechheit.
Geld. Und es hat mich dann schon ein bisschen irritiert. Aber andererseits denke ich mir halt auch, will ich, dass so ein System irgendwie brickbar ist? Oder lässt man da irgendwie das Ding flashen, da seine Custom Firmware?
Nee.
Wahrscheinlich auch nicht.
Das, aber sorry, da müsstest du als Firma erlauben, den kann man einschicken und egal zu welchem Zeitpunkt,
genau,
müssen
das
die
ist,
dann
das
den
ist der Punkt.
ROM irgendwie resetten oder was weiß ich. Das musst du ja, also du kannst ja nicht sagen, ey, du kaufst dir hier die Hardware und ja, sorry, also wenn der dann tiefentladen ist, dann funktioniert unser Gerät nicht mehr.
Ja, genau, und das haben sie gemacht. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, vor allem, weil das zweite Mal schon passiert ist. Also wir hatten schon mal einen und wir waren dann tatsächlich nicht mehr so ganz sicher, ob vielleicht irgendwie beim Festival das Ding doch mal runtergefallen ist oder irgendwie mal ruppig angefasst
so. Und
sonst was. Und haben dann, okay, hätte es schon sein können, dass das mal jemand irgendwie in die Merchkiste reingeworfen hat und das Ding dann kaputt geht. Okay, unser Problem, passt, wir kaufen uns einen neuen. Aber jetzt war es wirklich obvious. Also wir haben den funktionierend in die Kiste gepackt. Wir haben solche Euro-Kisten. Dann hat das Ding überwintert bei mir hier schön im Keller und tiefentladen und kaputt.
Wow, das ist schon frech.
Schwierig, sehr schwierig. Ich habe mich beschwert, aber es hat nichts gebracht.
Ja, muss man Klage einlegen.
Ich finde, wenn ein Anwalt zuhört oder irgendjemand, der sich mit Verbraucherschutzrecht auskennt, würde mich meine Meinung dazu interessieren.
Ja.
Ist das schon geplante Obsoleszenz? Werden da irgendwelche Funktionalitäten bewusst vorenthalten oder ist unter dem Deckmantel der Security sowas möglich?
Könnten wir da nicht, da können wir doch eine Collab mit Christian Solmecke beantragen,
so,
oder?
Ja, genau. So
kennst du den?
Ist es nicht der Anwalt auf TikTok
das
oder so?
Das ist dieser, nee, das ist Herr Anwalt.
Herr Anwalt,
es
ja.
Gibt aber noch Christian Solmecke, der Medienrechtsanwalt.
Okay.
Medienrechtsanwalt von der Medienrechtskanzlei KBS, der ist auf YouTube relativ groß, der redet auch über jeden YouTube-Skandal.
Ach, den kenne ich aber lustigerweise auch von TikTok. Also
ja, der ist auch auf TikTok, ja. Aber genau, den könnten wir mal dazu fragen, was der davon hält, weil ist ja in gewisser Weise schon in seinem Themenbereich.
Zumindest mal im digitalen Bereich. Also wenn ihr da irgendwie Meinungen, Informationen dazu habt, wir sind daran interessiert. Woran ich nicht mehr interessiert bin, ist EFTTT Pro. Ich habe es gekündigt. Es ging mir sowas von auf den Sack.
Warum?
Erstmal war es ja so, dass EFTTT Pro so einen Einmalkauf mal hatte, wo man sagen konnte, hey, war alles fein, irgendwie so einmal 30 Euro gelöhnt und dann kann man EFTTT Pro verwenden. Dann haben sie gesagt, nee, wir wollen jetzt dann schon ein Abo und dieses Abo kostet jetzt irgendwie 1200 Euro im Jahr. Und aber du als alter Kunde, weil du es mal bezahlt hattest und pipapo und schlag mich tot, bekommst irgendwie pay what you want und irgendwas zwischen $1 und $10. Kannst du jetzt auswählen. Ich habe dann gesagt, okay, nehme ich nicht $1, weil so bleibt will ich nicht sein, ich nehme 2 und habe dann dieses pay what you want gemacht und das haben sie jetzt auch eingestellt. Und jetzt wollten sie irgendwie umstellen auf, ja, es gehen nämlich nur 5 Dinge und dann war mir das alles sowas von scheißegal und ich habe mir Nachten. Ich habe Nachten installiert und Nachten erfüllt den Job und alles ist super. Also
nice.
Braucht man alles gar nicht mehr, EFTTT Pro. Nicht mehr cool, lebt nicht mehr in meinem produktiven Kosmos.
Ja,
dafür hast
hätte
du
ich dir
jetzt,
gleich sagen können, aber ja.
Ja, es hat so ein paar Jahre lang hat's gute Dienste. Unter anderem, meine Lieblings-EFTT-Pro-Regel war, wenn ich auf Twitter gemenschent werde, flackert hier mein Licht.
Ja, und das ist nicht einmal passiert.
Was im Wesentlichen daran liegt, dass ich Twitter hasse inzwischen. Gut,
ja.
Du bist fremdgegangen. Ich bin ja unglaublicher Thermomix-Fan.
Ja, und ich bin auch Thermomix-Fan. Das Ding ist mir aber einfach zu teuer. Also wie viel kostet das Ding? 1400?
Ja, je nachdem, welchem Set, irgendwas zwischen 1400 und 1600.
Genau. Und das ist mir einfach zu viel Geld. Und ich dachte, ich habe mich tatsächlich oh, ich weiß nicht gar nicht mehr, vor einem Monat habe ich mich mal umgeguckt, was gibt denn noch so für Alternativen? Und dann gibt's den Cookit, der ist aber genauso teuer, von Bosch. Oder die Billigvariante von Silvercrest, aka Lidl. Und da dachte ich mir dann so, ja, weiß ich nicht, also 400 € und dann funktioniert das Scheißding nicht mal richtig. Und ja, da hatte ich dann auch mal geguckt und das Ding ist halt auch immer ausverkauft. Habe ich auch gar nicht erst versucht, irgendwas zu holen und dachte dann, ja, keine Ahnung. Und jetzt, vor 2 Wochen, kam bei MyDeals, übrigens eine Empfehlung für MyDeals, gibt es tatsächlich ziemlich gute Deals oft, gab es dann auf retura.de gebrauchte, also B-Ware von Monsieur Cuisine, von dem ja aber nur Connect, glaube ich, oder es gab auch den Smart, ich glaube der Connect ist die kleinere Variante oder so, gab es dann bei Retura für, und jetzt hör zu, für einen guten Zustand, nicht sehr gut und nicht exzellent oder so, für gut, also mit ein paar Kratzer, funktioniert aber noch alles, 210 €.
Ja gut, das ist halt unschlagbar.
Genau, und dann sagst du halt, das ist halt ein No-Brainer, weil für 210 krieg ich
zwei Mixtöpfe.
Genau, oder weißt du, da kriege ich nicht mal einen richtigen Mixer oder so. Und das Ding ist ja Mixer, Garer, was weiß ich, alles Mögliche in einem. Und ja, und damit kann ich auch Teig machen, rein theoretisch, und alles Mögliche. Und dann dachte ich mir halt, ey, für 210, ich habe 30 Tage Widerrufsrecht und 1 Jahr Garantie, ich hole mir das Ding jetzt einfach mal. Und ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also es ist relativ gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so eine komplett smooth Experience wie beim Thermomix. Und ich habe vielleicht nicht einen Henkel, so einen Griff, wo ich den Topf direkt dran greifen kann. Und es hat jetzt nicht so eine Cookie-Duo-App, die mir alles synkt oder so. Aber es ist halt nicht so polished, sag ich mal, aber so ziemlich jedes Feature hat es eigentlich auch, was der Thermomix hat. Also ich meine, es kann nicht so heiß braten, das ist ein Ding, aber es hat eine App, ich kann da Rezepte suchen, ich kann da auch meine Woche planen, ich kann die favorisieren, ich kann mir die Rezepte abschreiben, ich kann die dann auf dem Gerät auswählen, ich sehe die einzelnen Steps nach und nach. Der hat direkt voreingestellt vom Rezept die Dauer und die Mixstärke und die Gradanzahl. Der hat eine Waage drin, die ist nicht auf 1 Gramm genau, sondern 5 Gramm, aber so what? Und ja, ich bin positiv überrascht, es ist tatsächlich ziemlich geil.
Ja, spannend. Also es war ja tatsächlich auch so, dass, ich glaube, wir hatten drüber berichtet, Stiftung Warentest hat die ja getestet und Thermomix war nicht auf Nummer 1, aber ich wage mich zu erinnern, dass, glaube ich, der Monsieur Cuisine tatsächlich in dem vorderen Bereich war und zum Beispiel dem Xiaomi und dem Moulinex weit hinterher, also weit voraus war.
Ja, und ja, also ich muss sagen, das Ding ist wirklich top. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem, ich will jetzt demnächst mal auch ausprobieren, weil wir haben jetzt heute wieder ein sehr leckeres Thermomix-Rezept gegessen. Und ich würde gerne einfach mal ausprobieren, das zu übersetzen in den Monsieur Cuisine. Und ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Vielleicht gibt es da auch schon irgendwelche Guides von irgendwelchen Hausmenschen, also Leute, die halt viel kochen zu Hause und da schon mega die Experten sind. Ich meine, ihr kennt diese Blogs von, was
auch
weiß ich.
Auch auf TikTok, es gibt ganz viele solche Influencer, ja, die das richtig gut raus haben.
Es sind dann so richtige Gurus, die sich da mega reingelesen haben und jeden einzelnen Trick auswendig kennen und keine Ahnung was. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Sachen, die dann irgendwie sagen, ja hier, mach einfach anstatt Stufe 8, Stufe 6 oder so. Und dann funktioniert es genauso gut.
Ja, probier das mal. Würde mich wirklich interessieren, wie gut man das übersetzen kann. Und da hätte ich noch so eine kleine Mini-News dazwischen. Thermomix hat für die Cookie Dough, also das ist diese Plattform, wo man die Rezepte sich auf den Thermomix spielen kann, hat jetzt da offensichtlich eine API bereitgestellt. Denn man kann jetzt eigene Kreationen, so nennen die das, teilen. Und das wird offensichtlich auch von Third Party verwendet. Es kann zum Beispiel HelloFresh oder auch so eine Hipster-Gewürzfirma, ich habe den Namen vergessen, die diese Hipster-Gewürze machen, die können jetzt praktisch eigene Rezepte für den Thermomix auf ihrer Webseite anbieten, die man dann direkt in Cookie Dough importieren kann. Und ich finde, das ist schon nochmal eine Öffnung von einem Ökosystem in eine ganz, ganz spannende Richtung. Sie haben es dann schon nochmal so gemacht, dass das praktisch in einem eigenen Bereich dann erscheint. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann ein gemischtes Repository ist und man jetzt ganz viel Quatsch da drin hat. Das ist nicht der Fall. Aber man kann jetzt auf einer, zum Beispiel von so einer Kochbox, sich dann die Rezepte in seinen Thermomix als Guided Cooking importieren. Und es gibt auch einen Editor, mit dem man dann diese Guided Cooking Rezepte auch selber designen kann.
Ja, und das ist schon cool.
Das ist geil. Also ich würde es nicht machen, also so tief drin im Game bin ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt irgendwo auf TikTok von irgend so einer Influencerin oder einem Influencer da so ein Rezept finde, da dann zu sagen, hey, edit es zu meinem Cookie Dough mit dazu, ist glaube ich schon ziemlich geil.
Ja.
Nächste Feedback- und Rückblick-Runde, ich hänge im Museum.
Echt?
Ja, zumindest Teile von mir.
Okay.
Lustige Geschichte.
Das klingt jetzt so, als wenn dir dein Bein abgenommen wurde.
Nein, es wurde nur fotografiert okay. Und also es ist auch hier das schwäbische Bein, weil es ist eigentlich eher mein Oberschenkel. Das ist schon ein Bein, oder? Der Schenkel gehört zum Bein und der Fuß ist, ja. Ich verwechsel es immer, als Schwabe kann man Fuß und Bein nicht auseinanderhalten.
Es ist Teil des Beins, nicht des Fuß.
Weil alles der Fuß ist, genau. Also der Fuß geht bis zur Hüfte und die Hand geht bis zur Schulter. Das ist bei den Schwaben so.
Ach so.
Ja. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Long story short, es gibt im Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg eine Ausstellung, die heißt Dürer Under Your Skin Tattoo Art Fotos. Dürer Tattoo ist ein Statement von Tätowierten und Tätowierenden. Und weil ich ein zumindest an Dürer angelehntes Tattoo auf meinem rechten Oberschenkel habe, ist da jetzt ein Foto von mir, an meinem Tätowierer sei Dank, in dieser Ausstellung. Und ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch für dich.
Das heißt, ganz viele Menschen werden jetzt meinen Oberschenkel anschauen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht dafür bezahlt werde, einfach da rumzustehen und meinen Oberschenkel zu zeigen.
Du kannst ja hingehen und sagen, hingehen. Sind Sie das da?
Ich ziehe mal kurz meine Hose aus, ja, genau. Das kommt bestimmt.
So, ich ziehe mal kurz die Hose aus, ja, sehr gut.
Kommt bestimmt super, aber immerhin, ich habe jetzt bis September freien Eintritt.
Cool.
Ja. Und ich wäre auch, ich hätte auch zur Eröffnung kommen können, bin da aber bei einem Geschäftskunden auf Geschäftsreise. Deshalb nicht dort, aber ich werde mir auf jeden Fall mit Freunden das wahrscheinlich sogar mehrmals geben. Und dann ganz stolz sagen können, hey, das bin ich. Zumindest Teile von mir.
Und was ich hoffentlich bald stolz sagen kann, ist, dass ich weniger Spezi trinke.
Du bist jetzt auch so eine Erb-Influencer geworden, gell?
Ja, noch nicht.
Also sind wir jetzt schon
wir sollten gar nicht die Marke sagen, bevor die uns nicht sponsern. Ne?
Genau, also sollen wir jetzt irgendwie so die Werbeklingel einführen, so Achtung Advertising, jetzt kommt unser erstes Advertising, genau. So als Lukas.
You hate drinking water?
Du magst ja Wasser nicht, wie begeistert bist du denn von,
ja,
nicht so, gell?
Genau, und zwar, ich habe mir Air Up zu meinem Geburtstag gewünscht, ich hatte nämlich Geburtstag, danke Leute, danke. Und hab da eine Air-Up-Flasche gekriegt und ja, wer Air-Up nicht kennt, das ist eigentlich unglaublich.
Nein, Lukas.
Doch, ich erkläre es jetzt einmal kurz. Es ist quasi eine Wasserflasche, die so einen Duftpott hat und da zieht man dann, also man will dann was trinken und dann kommt so Luft mit von diesem Duftpott und es soll dann so schmecken wie der Duftpott. Und ja, warum habe ich mir das geholt? Ich hasse Wasser. Also ich hasse das zu trinken. Ich mag das einfach nicht. Ich kann das schon trinken. So, es ist nicht so, dass ich das nicht trinken kann, sondern ich will das einfach nicht trinken, weil es schmeckt einfach nach nichts und ich mag das nicht, wenn es nach nichts schmeckt. Das ist zum Kotzen. Und deswegen trinke ich sehr viel Spezi anstatt Wasser. Und das ist aber nicht so gesund. Ich habe mir mal ausgerechnet, wie viel Spezi ich trinke. Und ja, es ist zu viel auf jeden Fall. Ich nenne jetzt nicht die Zahl. Und ja, jetzt möchte ich mit AirUp das verringern. Also ich sage jetzt 5 Spezies pro Woche, jeden Arbeitstag einen. Zu Hause habe ich keinen Spezi, da trinke ich, wenn, dann nur Apfelschorle. Was besser ist, aber auch nicht viel besser. Deswegen will ich es jetzt halt mit AirUp versuchen. Und ja, ich bin noch nicht überzeugt, sage ich mal so.
Liegt es eher am Gesamtkonzept oder liegt es einfach an den Geschmäcker oder liegt es an diesem unglaublichen Blubbergeräusch, dass diese Flasche jetzt schon...
Ich habe es jetzt mal vorgemacht. Nee, ich habe das letzte Mal, als du es gehört hast, habe ich mich gemutet. Sehr gut, ja. Ich will es jetzt aber einfach mal vorführen. Also so hört sich das dann an, wenn man trinkt. Und ja, also ich muss sagen, ich schmecke schon was raus. Es ist schon so, dass es nicht nur nach Wasser schmeckt. Weil ich meine, ich kann den Pott auch nach unten drücken und dann kann ich normales Wasser trinken.
Lecker.
Ja, und ich meine, es ist schon mehr Geschmack drin, wenn man den Duftpott dran hat, aber so wirklich krass ist es jetzt nicht. Und ich frage mich halt auch, wie diese ganzen Influencer das alle so krank anpriesen, dass das so der heilige Gral ist. Und ja.
Ich habe die Antwort, Lukas, Geld.
Ja, aber das ist doch echt krass. Also, das ist genauso schlimm wie irgendwie NordVPN. Und alle sagen, ja hier, NordVPN. Und AirUp. Also ich schwöre da drauf. Die benutzen das doch alles safe nicht.
Haben wir schon Jimdo gelobt.
Ja, genau. Squarespace. Ich weiß es nicht. Also ich bin noch nicht überzeugt. Ich habe jetzt erst 2 Flavors ausprobiert. Cola und Lime. Und Cola ist mir einfach zu künstlich. Also das schmeckt so wie diese Cola Haribo Flaschen, was mega ekelhaft ist. Also das will ich nicht trinken. Und Lime ist halt nicht so intensiv. Das ist halt mega dezent, aber angenehmer als Cola auf jeden Fall. Und es ist aber auch ein bisschen weird, die ganze Zeit so Luft mitzutrinken. Das ist schon komisch. Ich meine, man erwartet immer so, ey, jetzt kommt der Strahl. So.
Der kommt halt nicht, weil da noch ganz viel Luft drin ist.
Genau, und dann blubbert das halt so. Da komme ich hier vor wie in der Shisha-Bar. ja, ich bin noch nicht überzeugt. Ihr werdet im nächsten Podcast wahrscheinlich noch mehr hören. Ich habe mir jetzt aber mal auch jedes Flavor geholt, was es gibt mit diesen Flavor-Probierpaketen für 33 Euro. Es ist auch nicht billig.
Mega, ja.
Muss man auch dazu sagen. Aber das sind jetzt irgendwie 13 Pots oder so und im Probierpaket ist es okay, sag ich mal. ja, ihr werdet noch mehr davon hören und ich hoffe, es erlöst mich vom Spezi-Wahn.
Das wünsche ich dir. Ich kann da leider nicht mitreden, ich bin ein unglaublicher Fan von Wasser, also ich glaube, ich trinke überhaupt nichts anderes als Wasser und Wein.
Ja.
Ja.
Wie sagt man so schön?
Nee, was soll ich sagen? Ich sage es jetzt.
Bier auf Wein, das rate ich dir, Wein auf Bier, das rate ich dir.
Ja, das ist schön, aber Bier mag ich nicht so.
Ja.
Dafür mag ich Hackerspace und andere mögen das auch. Und deswegen warst du im Fernsehen drin. Aber eins nach dem anderen. Also wir haben, das ist eigentlich völlig verrückt. Also wir haben hier im Pfaffenhofen ein Jugendhaus, da ist auch dieses Utopia. Da haben wir auch dieses Lo-Fi-Studio reingemacht, haben wir schon mit vielen Jugendlichen lustige Projekte und viele Dinge gemacht, auch unseren Podcast hier schon aufgenommen. Und gegenüber von diesem Studio ist jetzt eigentlich der viel größere und schönere Raum, da eigentlich auch viel mehr Tageslicht. Wieso sind wir eigentlich da nicht drin? Egal. In diesem Raum ist jetzt ein Hackerspace.
Naja, um 22 Uhr will man vielleicht auch nicht in dem Jugendzentrum noch rumchillen.
Also ja. Da ist jetzt ein Hackerspace drin, das sind gar nicht mal so viele Rechner. Ich habe immer gedacht, das sind unglaublich viele, aber es waren gar nicht so viele. So
es sind 6.
6
ja.
Gut ausgestattete Entwicklerrechner mit.
Da muss man aber auch dazu sagen, also die sind schon nice. Da kann man drauf gamen, da kann man drauf entwickeln und so, das ist schon eine geile Kiste.
Gescheite GPU, das hat auch gute Taktrate, gescheiten Rahmen, also das ist schon was Sinnvolles. Ob die Monitore jetzt so das Gelbe vom Ei sind, stelle ich mal in Frage. Aber es gibt auch, glaube ich, noch einen 3D-Drucker, ein bisschen Lötzeug, irgendwo liegt noch
unser. Gibt auch einen Server.
Genau, wo der überhaupt herkommt, das habe ich.
Das weiß ich auch nicht. Den muss irgendjemand gesponsert haben.
Ja, ich glaube einfach, da wollte irgendwie so eine lokale Firma ihren Schrott loswerden und war gerade froh, dass ihn jemand gefunden
hat. Hey, steht es doch nicht so da, Markus?
Excentra hat einen Server gespendet und der kann jetzt von Jugendlichen verwendet werden, um der Dinge zu tun. Er ist ja noch gut, aber verbraucht halt Strom wie irgendwie nichts anderes. Und es war in TV da, Lukas. Und
oh ja.
Du bist jetzt im Fernsehen drin.
Es ist, also ich hoffe, ich darf darüber reden, wie unglaublich unangenehm das einfach ist. Also, ja, dieser Typ von InTV, der war da und hat halt erstmal ein paar Interviews gemacht, hat ein bisschen so die Sachen gefilmt und das war auch alles mega fein und hat er auch gut gemacht, hat cool so Szenen eingefangen, wo wir miteinander gelacht haben, miteinander geredet und so. Da war ich auch schon zu sehen in dem Beitrag und ich muss dann aber auch, also ich habe dann auch nochmal mit ihm geredet und meinte, ja, es wäre auch cool, wenn man halt auch über Lo-Fi reden könnte, weil ich meine, da gab es jetzt keine offizielle Eröffnung, aber das ist natürlich auch eine mega coole Option für Jugendliche in Pfaffenhofen. Und dann meinte er, ja, macht er gerne, klar, ihr könnt, also cool wäre, wenn du da irgendwas irgendwie spielen könntest und dann filme ich da drauf und zeig das mal so ein bisschen. Und dann setze ich mich halt mit Manu, ein Kumpel von uns, setze ich mich halt dahin, nehme diese Maschine, also dieses Launchpad quasi, wo man halt so Patterns einspielen kann und macht da den größten Bullshit überhaupt. Also in 30 Sekunden klicke ich mir oder tapp mir da irgendwie irgendeine Kacke zusammen und es ist der schlechteste Kack, den ich je gemacht habe und der Typ fragt mich dann, ja, darf ich das als Hintergrundmusik für den Beitrag nehmen? Und ich denke mir so, warum? What the fuck?
Geh auf elementsinvato.com und nimm irgendwas.
Nimm dir irgendeinen von mir aus No-Copyright-Sound oder so, was weiß ich, aber nimm doch nicht den Scheiß für den ganzen Beitrag. Und dann meinte ich zu ihm auch, ja, also für den ganzen Beitrag würde ich es jetzt nicht nehmen, das wird ja dann ein bisschen, wiederholt sich ja sehr schnell. Und meinte, nee, das passt, das ist super, ich rede ja dann auch drüber und so. Und Alter, dieser Beitrag geht 2 Minuten lang und das ist ein Pattern. Der spielt 2 Minuten lang das genau gleiche Pattern ab und es hört sich einfach unglaublich schlimm an.
Unglaublich holprig und schlimm und es ist einfach kringelig ohne Ende. Aber ich finde es auch auf eine angenehme Weise cringe.
Ja.
Also ich finde es auch so schön cringe, dass ich hier den Link jetzt in die Shownotes gepackt habe. Also wenn ihr mal Lukas in Farbe und Bunt sehen wollt, wie er auf einer Maschine rumhackt und einen ewigen Loop von irgendwie denselben 4 Schlägen und derselben Snare und Hi-Hat hören wollt, dann gönnt euch den unglaublichen Newsbeitrag von TV Ingolstadt.
Also es ist, glaube ich, angenehmer, wenn ihr nicht auf den Jingle achtet im Hintergrund. Aber ja, jetzt werdet ihr es wahrscheinlich nicht ausblenden können.
Das ist schon Kult. Also ich finde, wir sollten davon auch ein Release machen. Vielleicht sollten wir auch damit Lukas unseren Jingle ersetzen.
Ja, das müssen wir eigentlich.
Hast du es gespeichert? Nee.
Ach, schade. Warum sollte ich das speichern?
Schade, das ist ja so super.
Das ist,
ne?
Das ist der größte Dreck gewesen, den ich da zusammengeklickt habe.
Sehr schön. Also apropos größter Dreck, du willst Linux ausprobieren.
Ey, das ist unfair. Das ist eine Frechheit. Und zwar habe ich mir nochmal, also ich glaube, ich komme von einer anderen Warte her. Ich bin zufrieden mit macOS, eigentlich. Zu 90%, sage ich mal, bin ich zufrieden mit macOS. Das ist ein Betriebssystem, das funktioniert. Da funktioniert die meiste Software out of the box. Ich muss nicht viel rumfrickeln. Es geht einfach und ich kann es auch relativ gut customizen. Und es ist Unix-basiert. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Ich will da nicht auf irgendeiner Windows-Kiste rumklickern. Und dann irgendwelche, keine Ahnung, will ich nicht. Ne? Finde ich okay. Und du kennst mein Setup. Ich habe macOS auch relativ gut gemastert, sage ich mal. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass gewisse Sachen einfach nicht so funktionieren, wie ich mir vorstelle, dass sie funktionieren zu haben. Da geht es primär darum, wie man Windows managt. Ich finde es einfach zum Kotzen, dass es nicht sowas gibt wie, mach mir einfach jedes Scheißfenster Fullscreen und ich manage mir über Shortcuts, auf welchem Display die sind. Das ist einfach nicht so bedacht. Ich meine, klar, macOS ist ein Consumer-Betriebssystem auch, aber das ist ja auch für Power-User gemacht. Also es gibt verdammt viele Entwickler, die auf macOS sind.
Ja, richtig.
Und ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Und da gucke ich immer sehr, sehr neidisch auf Linux, weil da ist es halt ein No-Brainer. Da gibt es das halt schon immer, weil die Leute einfach mit dem Keyboard arbeiten. Und ja, das macht man da einfach so. Und genau deswegen und wegen anderen Sachen wie, okay, wie weit kann ich das customizen, inwieweit kann ich sagen, ey, ich möchte es aber so machen und so machen und inwieweit funktioniert mein derzeitiges Setup auf einer Linux-Kiste, will ich mal Linux ausprobieren. Und ich erwähne das jetzt hier auch schon bevor ich das mache, um vielleicht Feedback schon vorher einzuholen, wenn ihr irgendwelche Recommendations habt. Für ein cooles Setup, für eine Distro, die geilste ist, für einen Window-Manager. Soll ich Wayland oder soll ich auf X11 gehen? Ja. Was nehme ich für ein Desktop-Environment? Was nehme ich für einen Window-Manager? Ja. Wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, irgendwelche Sachen, dann schreibt ihr bitte zu dieser Folge dazu. Würde mich wirklich interessieren. Ja, das ist schon alles.
Ich kann dir mal einen Tipp geben, ich habe absolut keine Ahnung, wie, ob das noch supportet wird oder nicht, aber ich habe sehr, sehr, sehr lange, sehr intensiv und sehr gerne Xmonad verwendet.
Ja, und ich habe einen Kumpel, mein finnischer Kumpel, der ist auch auf Linux und der schwört auch auf Xmonad. Also der ist auch schon geswitcht von i3 auf, was gibt es da noch alles, keine Ahnung. Andere Window-Manager und am Ende ist er auf Xmonad gekommen, weil es einfach am geilsten zu konfigurieren ist und ja, irgendwie auch am besten funktioniert. Es gibt aber noch einen anderen Typen, der im gleichen Discord ist wie mein finnischer Kumpel und zwar gibt Google mal Hyperland, also Hyperland. Und dann guckt ihr einfach mal das erstmal die Seite an und dann scroll runter zum GIF. Ja, nee, guck dir das Video an. Und dann sag mir mal, dass das nicht absolut geil aussieht.
Ja, also reißt mich nicht vom Hocker, weil tatsächlich Compiz, das ist inzwischen sogar die WebGL-ige Grundlage von Ubuntu, konnte sowas früher auch. Also das war.
Ja, aber guck dir das mal an. Das ist ja, der kann sogar mit der Maus die fucking Dinger da richtig resizen und.
Ja, finde ich spannend. Würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren wollen.
Das sieht halt sehr geil aus. Das geht aber nur auf Wayland und nicht auf X11.
Ja, das dachte ich mir. Also, das ist nicht ein pixelbasiertes Desktop-System. Das geht wahrscheinlich nur mit einem vektorbasierten.
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber, also, ich finde vor allem. Diese Linux-Welt ist oft so, ja, wir sind relativ altbackend, ich mache das schon seit 20 Jahren so und so sieht dann auch die Website aus. Und dieses Hyperland gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nicht überall so ist und dass man vielleicht auch, dass es moderne Applikationen gibt, die vielleicht auch nicht komplett scheiße aussehen.
Ja, und was du da halt dann oft, meine Erfahrung ist tatsächlich fast 10 Jahre alt oder älter als 10 Jahre. Das sieht halt gut aus, solange du Anwendungen benutzt, die gut aussehen. Wenn du halt dann aber in so einem Window-Manager irgendwie so eine alte KDE oder GTK-Anwendung öffnest, die halt aussieht, als wäre sie aus Windows 95 rausgefallen, dann hast du halt irgendwie einen wunderschönen Rahmen außenrum und einen Window-Manager, der mega fancy und toll ist, aber alle anderen Elemente in der Anwendung sehen halt aus wie kaputt und total doof. Und das ist dann immer so ein bisschen der, also so alles rund zu kriegen, ist wahnsinnig schwer. Und ich bin gespannt, wie, ob sich das entwickelt hat und ob vielleicht auch die Anwendung wie Visual Studio Code die UI-Komponenten außenrum irgendwie adaptiv und gut machen. Schauen wir mal. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Ja.
Du hältst uns hier hoffentlich im Podcast auch auf dem Laufenden.
Natürlich.
Apropos Scott Podcast, ich habe nochmal zwei Podcasts aufgenommen. Tatsächlich gibt es jetzt einen neuen Duo-Podcast aus Pfaffenhofen, der sich hauptsächlich um Politik drehen wird. Hat noch keinen Namen, er ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe den beiden allerdings geholfen, die erste Folge aufzunehmen. Wenn der mal öffentlich wird, dann werde ich es melden. Wir haben auch nochmal Echt-Gold-Podcasts aufgenommen, einmal aktiv mit mir, habe ich schon gesagt, dass ich da drin war. Werde ich vielleicht auch nochmal verlinken. Aber viel, viel, viel wichtiger. Unter anderem für Podcasts, aber auch für alles andere, habe ich mir eine Console 1 Channel MK3 von Softube gekauft. Und Lukas, du bist begeistert davon.
Ich finde es immer gut, wie du das so, wie du das so mir nichts, dir nichts sagst, obwohl das null der ja, Realität.
Ist null der Fall. Also was ist es überhaupt? Eigentlich wäre es ein Use gewesen, aber da ich es mir gekauft habe gleich, weil ich es so geil fand, ist es ein Feedback und Rückblick. Es ist ja so, dass man eine DAW, also so eine Digital Audio Workstation, in der Regel mit der Maus bedient. Und ich bin ein alter Mann. Ich bin schon ein großer Fan von meinem Nordstage, einfach weil man die Dinge mit auf Drehreglern drehen kann und irgendwie funktioniert mein Gehirn und mein Ohr und so wie ich denke besser, wenn ich irgendwo drehe und es passiert was und ich kann es dann genauso hindrehen, wie ich es gerne hätte. Und das war mir schon immer sehr wichtig und ich bin auch irgendwie mit Mischpulten groß geworden. Long story short, ich hasse es mit der Maus irgendwelche EQs und irgendwelche Levels, Kompressoren und sonst was einzustellen. Und genau dieses Problem löst die Console One jetzt schon in der Revision 3. Und das ist auch der Grund, warum ich es gekauft habe. Denn diese Revision ist jetzt nochmal besser als die 1 und die 2. Was ist es? Es ist letzten Endes ein Hardware-Channel-Strip. Was ist ein Channel-Strip? Ein Channel-Strip ist so eine Kette von Standard-Effekten, die man auf jeden Channel legt und als Effekt stellt euch jetzt nicht irgendwie so ein fancy Delay oder Reverb vor, sondern das ist letzten Endes ein Filter, so ein Tape Preamp, den man dafür hat, ein Shaper, das ist letzten Endes Gate und ein bisschen Punch und Release, ein parametrischer EQ mit insgesamt 4 Bändern, die man direkt erreicht, nochmal 2 Bänder, die man über den Shift-Button erreicht. Und dann nochmal ein Kompressor und ein Saturator beziehungsweise ein Drive, Distortion. Und das nutze ich tatsächlich. Ich habe es jetzt in 2 Aufnahmen verwendet und es fühlt sich richtig gut an. Also das ist die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Das ist die Art und Weise, wie ich EQen will. Das ist die Art und Weise, wie ich einen Kompressor einstellen will. Man kann sich tatsächlich die Frage stellen, ob man dafür 966 Euro bezahlen möchte. Ich habe die Frage mit Ja beantwortet und bin bis jetzt echt top zufrieden. Ich habe es tatsächlich beim Thomann vor Ort ausprobiert und auch verglichen mit den Konkurrenten in dem Bereich. Ja, die sind billiger, die kosten irgendwie so zwischen 300 und 600 Euro, aber das sieht man auch. Also das Ding hat komplett aus Alu, hat irgendwie gescheite Haptik, fühlt sich wertig an, hat 2 hochauflösende Monitore mit drin. Und das von SSL, von Solid State Logic, sieht halt aus wie irgendwie so ein China-Ding, das ein bisschen Potentiometer drauf hat. Also alles nicht so wirklich sinnvoll. Hier im Podcast werde ich es nicht nutzen, einfach weil wir da unsere Chain seit Jahren nicht mehr anfassen. Für alle Audioproduktionen ist das jetzt allerdings mein Go-To. Channel Strip.
Ja, sehr cool, finde ich.
Du hättest jetzt so natürlich auch.
Ja, klar.
No-brainer, also, gell? Also.
Ja.
Kommen wir zu den News. Ich weiß gar nicht, ob wir zum Thema der Woche kommen. Jetzt bei den News
ja, sind. Wird interessant. Wird spannend. Aber wir können vielleicht auch ein paar Sachen skippen in den News, die vielleicht nicht ganz so interessant sind.
Genau, also was ist passiert? Was erlaube Apple? Es gibt da wieder einen kleinen Clinch zwischen der EU-Kommission und Apple und es ist tatsächlich dieses Mal, ich bin ja sonst eher auf der Seite der EU-Kommission, ein bisschen zwiespältig, finde ich. Was ist die Geschichte? Es geht letzten Endes darum, dass es für den Digital Market Act jetzt eine Strafe gab, die die EU-Kommission verhängt hat von 1,84 Milliarden Euro. Hauptsächlich als Abschreckung, weil Apple, also manche sagen auch vor allem jetzt die USA, das heißt die Lex Spotify, weil Apple es den Konkurrenten, insbesondere jetzt eben Spotify, nicht erlaubt, gleichwertig auf der Plattform stattzufinden, wie sie es zum Beispiel Apple Music erlauben. Und jetzt gibt es da verschiedene Aspekte an dieser Geschichte. Also Aspekt Nummer eins, und den finde ich valide, Apple nutzt da in gewisser Weise schon die Monopolposition aus. Also du hast bestimmt auf dem iPhone auch schon sehr oft Apple Music angeboten bekommen. Man klickt irgendwo drauf, Apple Music ist am Start. Spotify selbst hat diese Möglichkeit nicht. Also die tiefe Systemintegration ist nicht möglich und Spotify kann, darf in der App auch nicht anbieten, hey, klick mal bitte hier und mach ein Abo, sondern man muss immer auf die Webseite gehen, man muss immer ausbrechen aus der App, weil es die App-Store-Regeln verbieten, dass Spotify innerhalb der App sagen darf, hey, es gibt uns hier auch im Abo, denn wenn sie das täten, dann müssten sie 30% des Umsatzes des Abos an Apple abtreten und das ist einfach nicht abbildbar.
Ja.
Also 30% ist wahrscheinlich sogar noch weniger als die Gewinnspanne, die Spotify überhaupt hat. Das wäre dann wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Das ist so die eine Ecke. Also, dass Apple da offensichtlich mit zweierlei Maß misst, bei ihren eigenen Produkten und bei den fremden Produkten und dass sie letzten Endes eine Plattform unter die Leute bringen, die sie ganz stark selbst gatekeepen und letzten Endes nicht dem Besitzer des Handys, des Smartphones die Möglichkeit geben, in einem freien Markt, in einem freien Marktkontext das drauf zu installieren, was er oder sie denn möchte. Das ist Aspekt Nummer eins. Aspekt Nummer zwei, den ich hier allerdings sehe, ist, dass die EU-Kommission ein ultra intransparenter Laden ist. Also wo kommt dieses Gesetz her? Ist es überhaupt ein Gesetz oder ist es ein Urteil? Ist es eine Kartellbuße? Ist es appealbar? Also kann Apple in der zweiten Instanz die Sache nochmal in Revision gehen lassen? Und was ich irgendwie auch relativ erschreckend fand, die 1,84 Milliarden Euro Buße sind ein erheblicher Anteil, deutlich über 60-70% von dem Umsatz, den der App Store in Europa überhaupt macht.
Ja, das ist halt schon krass.
Also ich sehe da tatsächlich, und da bin ich nicht der Einzige, sondern das habe ich jetzt auch von Analysten geklaut, es kann für Apple wirtschaftlich sinnvoll sein, den App Store in Europa zu schließen.
Ja.
Also wenn es tatsächlich darum geht, 1,8 Milliarden Euro Strafe zu bezahlen oder 2, irgendwas Milliarden Euro nicht einzunehmen, Klammer auf, wo man dann sowieso noch erhebliche Teile an die Entwickler abtreten muss, dann ist es für Apple vielleicht ökonomisch sinnvoll, sich aus dem europäischen Markt komplett zurückzuziehen.
Das wäre sehr schade.
Das wäre sehr schade. Aber andererseits geht Apple jetzt auch in die andere Richtung. Es gibt ja jetzt auch wieder vom DMA ausgehend die Aussage von Apple, dass es möglich sein wird, iPhone-Apps direkt von der Webseite aus zu installieren.
Ja,
unter Umgehung des App Stores.
Das wird nochmal interessant.
Also da werden viele, viele, viele interessante Dinge kommen. Aber Bottomline für mich, ein bisschen zwiespältig ist es. Also auf beiden Seiten. Also sowohl auf der Seite der EU, als auch auf der Seite, was erlaube Apple, irgendwie alles nicht so wirklich transparent und schön.
Ja, richtig.
Aber was super schön ist, ist das nächste Thema. Aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht ein Must war. Du kennst ja Getty. Sagt dir das was?
Ich kenne Getty Images.
Ja, genau, Getty Images ist die größte Bilderagentur weltweit. Also wenn du irgendwie so eine Klatschpressen, irgendein Paparazzi-Bild von Prinzessin irgendwas möchte, die angeblich tot ist, dann geht man zu Getty und kann sich das dort kaufen und halt lizenzieren. Und was Getty auch hat und letzten Endes sehr, sehr, sehr lange vermarktet hat, sind eine erhebliche Anzahl, 88.000 Bilder, also Fotografien, Abzüge, digitale Repräsentationen von Kunstwerken, die eigentlich allgemeinfrei sind, also gemeinfrei, die nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen. Und es war sehr, sehr, sehr lange umstritten, ob Getty dafür überhaupt Geld verlangen darf. Und hat das halt lange gemacht. Also man konnte dann, was weiß ich, den Van Gogh oder den irgendwelche mittelalterliche bis Renaissance, Romantik, alles mögliche Bilder dann eben kaufen, um sie dann als Foto oder als Art in für irgendwas zu verwenden, und sei es jetzt nur, um irgendwie ein T-Shirt damit zu drucken. Long story short, Getty hat jetzt auch realisiert, dass es sinnvoll ist, diese Bilder freizugeben, und das haben sie getan. Und so haben wir jetzt out of the box irgendwie mit einem riesigen Big Bang Release die wahrscheinlich bestkuratierteste Datenbank von freien Artworks mit 88.000 tatsächlich sehr hochkarätigen Bildern. Und ich bin mal ein bisschen durchgescrollt, das ist echt cool. Also wenn man, also alleine schon für den Use Case zu sagen, hey, ich mache mir ein Bild fürs Wohnzimmer und ich muss nicht irgendwie bei irgendeinem Möbeleinrichtungshaus 80 Euro für das Bild bezahlen, sondern ich zahle einen Zehner und lasse es mir bei DM ausdrucken. Alleine dafür ist es schon wert. Also schaut mal wirklich rein in diese Library. Es gibt richtig, richtig viel freien, offenen Content. Es ist alles unter CC Zero, also Creative Commons Zero, lizenziert. 88.000 hochkarätige Bilder. Auf jeden Fall ein Gewinn.
Ja, cool. Dann kommen wir zu AI.
Ja, kommen wir zu AI. Und AI ist für mich
gestorben. Was?
Eines der wichtigsten Themen gerade.
Ja, natürlich. Auch für, ich glaube, jede Company, würde ich sagen, derzeit, vor allem für Google, die es vielleicht etwas übertrieben haben mit dem Anti-Racism.
Woke Nazis, möchte ich das mal nennen. Das wäre eigentlich ein guter Folgentitel. Aber
das können wir nicht machen, ne. Also wer es nicht mitgekriegt hat, Google hat ja ihre AI Gemini und die kann auch Bilder generieren. Und jetzt hat Google aber so Angst davor gehabt, dass da irgendeine rassistische Intention hinter der Generierung der Bilder stecken könnte, sodass sie es so overtuned hatten, dass die zum Beispiel bei Bildern von Nazis schwarze Nazis gemacht haben.
Unangenehm.
Oder asiatische Nazis. So, das ist halt irgendwie schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie gern man das will. Auf jeden Fall
Man
will das nämlich gar nicht. Und das haben sie auch relativ schnell eingesehen. Sie haben dann nämlich einfach das ganze Bilder-Feature erstmal deaktiviert, bis sie das Issue dann irgendwann, glaube ich, gefixt hatten.
Ja, aber sie haben dann zwischenzeitlich auch das Ding einfach offline genommen, weil es nicht so schnell.
Sie haben es deaktiviert.
Sie haben es deaktiviert und dann, ja, war schon ein bisschen schwierig, finde ich. Und es zeigt aber auch wieder, und das ist auch wieder eine spannende Diskussion, also das ist nicht passiert mit, also erstmal zwei Dinge, auch das habe ich wieder geklaut von weiteren Analysten. Punkt eins, das ist nicht mit dem Training passiert, da hat jemand algorithmisch eingegriffen. Ja. Also sowas auf dieser Ebene, das ist jetzt nicht durch ein besonderes Training des neuronalen Netzes oder des LLMs entstanden. Nein, da gab es einen Algorithmus, der einfach mit einem Prompt-Inject dafür gesorgt hat, dass es eine ausgeglichene oder eine besonders nicht ausgeglichene Diversität da gibt. Punkt zwei, was sagt es denn bitte über die Kultur von Google aus? Also es muss doch vorher beim Testen aufgefallen sein. Da muss doch eine ganze Armee.
Weiß ich nicht, ob die jetzt getestet haben. Die haben wahrscheinlich positive Prompts getestet.
Ja, aber selbst dann, wenn man irgendwie gesagt hat, gib mir bitte irgendwie eine Family und es kommt einfach keine fucking weise Family raus, da muss doch irgendjemand mal auf die Idee kommen, hey, vielleicht sind wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Das ist doch genau deren Ziel gewesen. Das ist ja das, wo die alle hinwollen. Das ist so, ja.
Es könnte jetzt aber genauso, diese Aussage könnte jetzt genauso in der Telegram-Gruppe stehen, die irgendwie von irgendwelchen Buben. Also ich finde es, das ist jetzt tatsächlich schon sowas, wo die Wokeness ein bisschen
zu viel, ja.
Zu viel und
also
in
ich bin
ganz
auch
eklige falsche Richtung geht.
So, Diversity ist wichtig und
ja, aber auf einer natürlichen,
genau, auf einer natürlichen
Ebene, aber und nicht so enforced.
Genau, da irgendwie was reinzuforcen und auch zu sagen, irgendwie, ja, in jedem Prompt muss mindestens eine asiatische, eine schwarze Person repräsentiert sein, sonst geht es nicht. Dann, ja, das ist halt auch falsch einfach.
Sehr, sehr schwierig. Kommen wir zu, das mit Firefly lasse ich mal weg, das ist glaube ich nicht
ja,
so wichtig.
Ja, das ist glaube ich nicht so
Was ich allerdings nochmal sagen möchte, ist einfach, weil wir es mal erwähnt hatten als Code der Woche, Fick gibt es nicht mehr.
Richtig, das
genau.
Wurde jetzt eingestellt,
wurde
von,
eingestellt.
Der AI, von Amazon.
Genau, also Fick war so eine, ich sage jetzt mal AI-driven oder AI-injected Konsole. Und Amazon hat dieses Ding gekauft und jetzt zugunsten von Amazon Code Whisperer eingestellt. Das heißt, wenn ihr euch noch erinnert an unseren Pick, an unsere Vorstellung von Fick, könnt ihr jetzt wieder vergessen.
Richtig. Worüber wir auch auf jeden Fall reden müssen in AI ist Devin.
Was ist denn das?
Das ist der, also alle in der IT-Branche schreiben jetzt einfach immer Fuck you, Devin. Und zwar ist das der erste AI-Software-Engineer.
Mhm.
Und zwar gibt man dieser AI, diesem feintuned LLM, mehrere Sachen. Und zwar eine Möglichkeit, sich To-Dos zu machen, die es abarbeiten kann, eine Google-Suche oder eine Search-Engine, ein Dev-Environment und die Möglichkeit, sich selbst so lange zu befragen, bis das Ziel quasi erreicht wird.
Kann er dann auch Code ausführen oder ist das?
Genau, das geht. Also das kommt ein richtiges Dev-Environment. Er führt den Code aus, er checkt, was für einen Fehler habe ich? Er fragt sich selber, ey, ich habe diesen Fehler, was mache ich da? Dann googelt er vielleicht, fragt sich wieder selber und löst so quasi Probleme. Und mit welcher Metric, also Metrics, die da quasi rangehen, ist so ein SWE-Bench. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die quasi mit einem bestimmten Subset von GitHub-Issues arbeiten und dann quasi gucken, wie viele GitHub-Issues kann diese AI quasi lösen. ChatGPT ist dabei irgendwie 4% oder weniger oder so, also wirklich unterirdisch. Und Devin soll jetzt bei 14% liegen.
Das ist nicht wenig.
Richtig. Jetzt habe ich aber auch schon wieder andere Quellen gehört, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie die das Benchmarking gemacht haben. Haben die da vielleicht irgendwie besonders einfache GitHub-Issues rausgenommen und es ist gar nicht so impressive, wie es sich anhört und so.
Ja, und vor allem, also ich weiß auch gar nicht, ob die Metrik so toll ist, aber ich finde das Konzept auf jeden Fall schon mal interessant, so mal eine komplett actionable AI zu haben, die auch mal befähigt ist, nicht nur Ideen zu liefern, sondern das Problem auch zu validieren oder die Lösung mal zu validieren.
Richtig, das ist jetzt zwar nicht das, also die erste Idee, die das jetzt ausführt, weil es gab davor auch schon AutoGPT und so, wo man auch schon Agents hatte, die dann irgendwas gemacht haben, aber das ist jetzt ein spezialisierter Use Case, der dann genau damit arbeiten kann und ja, finde ich jetzt, ja, ich weiß es nicht. Viele sagen jetzt, fuck you, Devin, you replace us all, aber so
nee,
schlimm sehe ich es auf
so
keinen
weit,
Fall.
So weit ist es noch nicht. Nee. Also es gab dann auch nochmal eine Studie, die würde ich vielleicht auch nochmal verlinken. Da hat jemand wissenschaftlich sinnvoll untersucht, wie erfolgreich oder welche Optimierung, welche Produktivitätsvorteile, wie heißt das Ding von GitHub, Copilot hat.
Ja. Yeah.
Und wenn man sich dann durchquält unter den ganzen wissenschaftlichen, statistischen Auswertungen, findet man eigentlich raus, so wirklich einen Produktivitätsvorteil bringt es nicht. Es ist vielleicht angenehm, aber es ist definitiv nicht sinnvoll.
Ja, oder Also ersetzt nichts.
Ja, es ersetzt die nicht sinnvollerweise. So sollte, wollte ich es vielleicht formulieren. Ich würde mal diesen Link, diesen Artikel auch nochmal verlinken, weil ich fand den eigentlich relativ schön. Und er ist, soweit ich weiß, auch gar nicht in seiner Paywall und unter ACM.org, genau, unter ACM.org auch erreichbar. Das mache ich hier gleich mal mit unter diese News. Anthropic hat auch was Neues rausgebracht.
Genau, vielleicht kennt ihr das, dass die haben ja diese AI namens Claude. Ich glaube, die haben wir auch schon mal erwähnt. Und da haben sie jetzt Claude 3 rausgebracht. Und ja, der soll nochmal krasser als GPT-4 und Gemini Ultra sein, weil mit einem Kontext-Window von möglichen, also ich glaube noch nicht, aber in der Zukunft dann irgendwie mehrere Millionen Tokens, die man dann mit reingeben kann und einer deutlich besserem Verständnis für Code, glaube ich, vor allem. Also Coding soll der besonders auch gut sein.
Ich bin mal gespannt, also vor allem bin ich mal gespannt, wann sie es endlich mal schaffen, GDPR-kompatibel zu sein, weil es gibt sie einfach nicht in Europa.
Richtig.
Das ist, also das ist ein Ding. Also Claude ist tatsächlich, ich krieg's über unsere amerikanischen Kunden eigentlich relativ unmittelbar mit, dass das dort durchaus gleichwertig zur OpenAI gesehen und auch genutzt wird. Und der eine nutzt das, der andere jenes. Und in Europa findet es halt einfach nicht statt, weil GDPR haben sie sich noch nicht wirklich Gedanken gemacht, wie das funktioniert. Und ich schaue jetzt mal gerade in die Liste rein. Ha. Deutschland ist mit reingerutscht.
Echt?
Ja.
Weil letztes Mal, als ich gecheckt hatte.
Deutschland ist mit reingerutscht. Neue News tatsächlich. Deutschland ist mit drin. API-Zugriff für Claude AI gibt es inzwischen auch für Deutschland. Das ist eine spannende News.
Cool.
Also
probieren
dann,
wir mal aus.
Ja, genau. Also vor allem mit, also API wahrscheinlich, das Chat-Produkt geht vermutlich nicht, aber die API, also da könnte man sicherlich mal die unsere Langchain mal anschließen. Es geht ja. Langchain4j unterstützt ja verschiedene Backends und Claude gehört da sicherlich dazu. Bin ich mal gespannt, wie sich das vielleicht vergleicht im Gegensatz zu OpenAI. Ja, coole Geschichte.
Ja.
Zwei Security-Dinge müssen wir nochmal sagen.
Erwähnen.
Was ist denn so mit das Schlimmste, was mit einer Überwachungskamera in deinem Schlafzimmer passieren kann?
Dass die jemand sehen kann.
Genau, und genau, das ist passiert. Wyze, gar nicht mal so eine Billo-Marke, sondern schon irgendwie so im bisschen Premium-Bereich, hat es geschafft, dass 13.000 Kunden andere Kameras gesehen haben.
Geil, ey. Also auch accidentally, ne? Also ja, es genau. Ist nicht so, dass die Leute quasi hacken wollten oder andere Kameras sehen wollten. Es war quasi, die Leute haben auf ihre Kamera geguckt und für einen kurzen Zeitpunkt haben sie das Bild von einer anderen Kamera gesehen.
Und wieder auch der Umgang wieder ganz schwierig und zuerst waren es wohl nur 14 und haben sie das aber nicht richtig gemacht und dann war es allerdings zu spät, abgeschalten und dann haben eine geschätzte Menge von 13.000 Leute einen, wie es hier so schön heißt im Artikel von The Verge, unauthorized peeks at thumbnails from strangers' homes. Also es war nicht der Stream direkt, aber es war immerhin ein sich ständig aktualisierendes Thumbnail und von den 13.000, die es ausgeliefert bekommen haben, haben auch 1.504 auf das Thumbnail geklickt und waren dann auch in der Lage, den Stream zu sehen.
Geil.
Super, also super gut. Baut in euer Schlafzimmer bitte eine Wyze-Kamera ein, das soll angeblich helfen.
Gut.
Auch helfen tut Aufklärung im Thema Taurus abhören. Ich habe es wahrscheinlich mitbekommen, dass die Bundeswehr ausspioniert wurde von russischen Akteuren und ein durchaus als streng geheim einzustufendes Gespräch zwischen hochrangigen Generälen beziehungsweise sogar Offizieren der Luftwaffe innerhalb von den russischen Medien geleakt wurde. Und da wurde sehr offen über eine Strategie und über eine potenzielle Probleme oder potenzielle Chancen vom Ausliefern von den Taurus-Marschflugkörpern gesprochen. Und das Einzige, was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, dass in den Medien die genauen Hintergründe ein bisschen verschwiegen wurden. Also es ist jetzt inzwischen klar, dass es ein WebEx-Videocall war und WebEx an sich ist eigentlich relativ sicher. Und dem Angreifer ist es auch nicht gelungen, diesen WebEx-Call mitzuschneiden als WebEx-Call, aber einer dieser Offiziere hat sich nicht mit dem WebEx-Client eingewählt, sondern Lukas?
Über Sandy.
Ja.
Ja.
Der hat sich WebEx bietet, das habt ihr vielleicht bei Teams Calls auch schon gesehen, immer so, hey, wenn du jetzt irgendwie gar nicht anders kannst, dann kannst du hier unter dieser Nummer anrufen und gibst dir diesen 30-stelligen Code ein und dann kommst du auch per Telefonleitung in dieses Gespräch und das hat er gemacht.
Ja, ist halt nicht so smart.
Das ist überhaupt nicht smart. Und dass dann über ganz konventionelle Mittel natürlich Mobilfunk abgehört werden kann, ist total trivial. Also das macht die Polizei ständig und das kann natürlich auch ein russischer Akteur. Und das ist mal wieder ganz klares Indiz, dass die Ausbildung um die Information und die Bildung im Bereich Security eine unglaublich wichtige ist, weil man kann das wirklich mit dem Faktor Mensch ganz einfach lösen, indem man halt sagt, hey Leute, ihr wisst, jegliches Telefon, egal ob ihr euch in WebEx einwählt oder ob ihr mit eurer Frau oder eurem Mann telefoniert, es ist abhörbar und ich finde es einfach unglaublich schade und beschissen, weil die Inhalte da drin waren halt wirklich nicht dafür gemacht, um von russischen Militärs gehört zu werden.
Ja, richtig. Ein wenig bitter.
Sport wollen wir nicht, ich schmeiß die News einfach mal raus.
Genau, perfekt.
Man kann jetzt Apps offensichtlich sideloaden, Lukas. Wir haben es gerade vorhin schon mal kurz angeteasert.
Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Also,
Man soll es vielleicht unter Umständen können, wollen tun.
Ja. Also ich habe das Update installiert und habe mich direkt auf die Suche gemacht nach irgendeiner Möglichkeit, wie man sideloadet. Und ich habe nichts gefunden.
Ja, und ich glaube, ich habe es bei Groover gehört im Podcast. Soweit ich das, also erstmal ist es, glaube ich, wieder Appeasement von einer Regulierungsvorgabe.
Ja, und richtig.
Ich erzähle jetzt aus dem Gedächtnis, was Groover herausgefunden hat. Ich glaube, das steht nur Apps mit mehr als 1 Million Downloads zu.
Ja.
Und diese Apps müssen dann weiterhin diese 50 Cent pro Download API Framework Gebühr bezahlen. Und es macht einfach niemand.
Richtig, weil es ist auch nicht feasible. Also.
Ja, also selbst ein Facebook würde damit ja unglaubliche, also die machen, ja, andererseits machen die wahrscheinlich auch mehr als 50 Cent Umsatz mit der Werbung, die sie ausspielen. Also ich bin kein BWLer, aber es ist, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich ein Abhaken von einer Vorgabe vom DMA und man hat es jetzt offensichtlich so halblebig und mit einer unglaublich schlechten Lösung erfüllt und hofft jetzt halt drauf, dass dann die EU-Kommission Ruhe gibt. Ich denke, es wird immer mehr drum gehen, wer hat die besseren Anwälte, wer hat die intelligenteren Leute. Das ist einfach ein unglaublich ekliger Kampf zwischen der EU, dem DMA einerseits und andererseits Apple. Und gerade schaut es schon so aus für mich, als wäre Apple da derjenige, der mit den besseren Karten ins Spiel geht.
Ja.
Es gibt neue MacBook Airs mit M3.
Cool.
Super. Es gibt, das wollte ich jetzt einfach nochmal erzählen, war, also normalerweise haben wir keine Musik-News, aber ich fand es einfach so skurril. Du kennst doch Ed Sheeran?
Nein, ach ja, so, genau, deswegen
habe ich es rein, reingebracht tatsächlich.
What the fuck?
Ja, deswegen habe ich es reingebracht. Also,
ja, ich kenne Ed Sheeran.
Genau, also man kennt Ed Sheeran und Ed Sheeran ist ja groß geworden mit der Nutzung von, das nennt man Looper. Also der macht ja immer so additive Songaufbauten und macht dann mal so Percussion mit seiner Gitarre und dann mal die Akkorde und dann mal die Melodie und layert es dann alles so ineinander über. Und das macht man mit einem sogenannten Looper oder mit einer Loopstation. Das ist so ein Pedal. Das nutzt er ja auch heute noch in seinen Konzerten. Da steht er allein im Stadion und macht das.
Aber jetzt macht das in Zukunft mit seinem eigenen
ja.
Tool. Und zwar der Sheeran Loopers Looper X.
Der Typ hat einfach nicht nur unglaublich hässliche Tattoos. Er hat jetzt auch wohl eine Firma gegründet, die, also muss man sich mal geben, der ist offensichtlich so frustriert von diesen ganzen Loopern, die es auf dieser Welt gibt, dass der jetzt eine Firma gegründet hat, die genau ein Produkt herstellt für 1.379 Euro und zwar seinen persönlichen, handgelutschten, mundgedübelten Sheeran Loopers Looper X.
Ja, mega. What the fuck?
Ich fand es so krass, dass ich gedacht habe, das müssen wir jetzt mal. Und natürlich, schau mal, Verkaufsrang Nummer 1 bei Thomann. Also der hat da schon einen Nerv getroffen.
Ja.
Aber es ist halt ein Produkt, eine Firma, ein Produkt und man kann jetzt den von Ed Sheeran designten Looper völlig random kaufen und damit.
Warum hast du den noch nicht?
Weil ich nicht jede Woche dreimal Gitarre spiele.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob wir die nächste News noch brauchen.
Brauchen wir nicht. Nee. Wollen wir ein Thema der Woche? Wir sind schon bei.
Ja, wir sind schon. Es ist auch 22.56 Uhr, Leute.
Wir kommen zum Code der Woche, Lukas.
Ja, und zwar ist das Charm SH. Und das ist ziemlich geil. Also da empfehle ich mal einfach auf die Webseite zu gehen. Die haben auch eine unglaublich geile Design Language von ihrer Webseite. Und ja, die machen alles, was so TUIs umfasst, also Terminal UIs, alles, was sich so im Terminal abspielt. Es ist quasi so eine Firma, die Libraries macht für Go, um TUIs geiler zu machen, um da eine geile UI zu haben für zum Beispiel Forms im Terminal, um eine eigene Terminal UI zu entwickeln, um da hübsche Components drin zu haben.
Es ist wie so eine sexy Web-Component Library, genau, fürs Terminal. So kann man sich's vorstellen. Ja.
Stellt euch irgendwie so
Tailwind oder
ja,
Skeleton.
Weißt du, es macht nochmal irgendwie so mehr, weil das ja auch das Interface ist für das Framework entwickeln, so.
Ja, schon richtig.
Ja. Es ist halt irgendwie so Next.js plus das UI-Framework. Es ist schon ziemlich cool. Und ich meine, so wie das aussieht, ist halt mega geil. Also wenn du damit eine Terminal-UI machst, dann ist es wahrscheinlich eine Challenge, die scheiße aussehen zu lassen.
Genau, das wird gar nicht gehen. Es hat auch so angenehme, ich sage jetzt mal, so diese 80er Jahre pastelligen Cyberpunk-Farben. Das ist schon auf einer besonderen Ebene ansprechend.
Ja. Und ja.
Ich wünsche mir, dass es mehr Apps mit diesem Framework gibt, weil die dann einfach schön sind.
Richtig.
Das heißt, macht doch bitte eure Terminal-Apps mit Charm.
Ja.
Kommen wir zum No-Code der Woche. Ich habe ja mit meiner Band einen Auftritt gespielt und ich wollte euch ein Set von Lightroom Presets, das ist mal was ganz was Neues, von Lightroom Presets empfehlen, die das Bearbeiten von Konzertbildern unglaublich einfach machen. Also es gibt so einen ikonischen Konzertfotograf, der heißt Matty Vogel, obwohl es jetzt irgendwie ein deutscher Name ist, ist er tatsächlich ein Amerikaner und der ist relativ bekannt. Warum ist der bekannt? Weil er unter anderem Billie Eilish fotografiert hat und Metallica. und all die ganz, ganz, ganz großen Bands. Also da ist er wirklich an vorderster Front und hat ikonische Live-Bilder gemacht von allen möglichen Acts. Und er hat tatsächlich seine Lightroom-Presets zum Kauf angeboten. Und man kann sich die runterladen für nicht wenig Geld. Das ist dreistellig. Also wenn man alle möchte, dann kosten die, glaube ich, 100 irgendwas Euro. Aber es lohnt sich wirklich. Also du hast die Bilder gesehen, Lukas.
Ja.
Es kostet genau 100 Dollar. Wenn man die drauf wirft, das ist einfach unglaublich.
Ja, sehr cool.
Also schaut's euch mal an, wenn ihr Konzertfotos bearbeiten wollt. Und wenn ihr von uns arbeiten wollt, dann kommt bitte auf karriere.excentra.de, schreibt euch alles von der Seele, was ihr wollt, an codeculture@excentra.de, wenn ihr direkt mit uns Kontakt haben wollt, oder hinterlasst uns einen Kommentar. Es ist spät geworden, Lukas.
Ciao, Markus.
Tschüss, Lukas. Ich habe das falsche Reihenfolge.
Ja, eben. Warum hast du auf mich gezeigt?
Komplett. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Und gute Nacht.
Gute Nacht.